Bücher, Hörspiele, Interviews.
Der Podcast.
Ja, hallo. Schön, dass du auch da bist. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben Samstag. Das heißt, wir widmen uns wieder einem Interview. Und bevor wir das Ganze machen, mein Name ist Ben und das hier ist Daily Klappentext, trinken wir gemeinsam etwas Schönes. Ich habe mir diesmal wieder einen Tee zubereitet. Diesmal ist es kein Pfefferminztee, denn diesmal ist es ein Chai-Tee. Auch bei den Temperaturen lasse ich es mir nicht nehmen, meinen Tee zu trinken. Warte kurz. Ja, ist ein schöner Chai-Tee, so wie ich ihn mag. Ist nicht ganz so heiß, wie ich den sonst immer gemacht habe. Aber egal. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Bibliotheksleiter sprechen dürfen. Und zwar von einer ganz besonderen Bibliothek. Und dieses Interview habe ich jetzt mitgebracht. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Zum Abschluss hören wir beide uns nochmal ganz kurz wieder. Bis später. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Abend. Mein Name ist Georg Honold. Ich bin der Bibliotheksleiter der schönen Villa Fantastica in Wien-Hietzing. Das ist eine Bibliothek für fantastische Literatur. Wir haben also Science Fiction, Fantasy, Horror und alles, was so ins spekulative Genre mit hereinspielt. Und darüber freue ich mich, heute ein bisschen was erzählen zu können. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr schön. Das ist wirklich sehr spannend. Also ich muss sagen, als Deutscher kannte ich leider die Villa Fantastica bis vor ein paar Tagen noch nicht. Deswegen würde es mich umso mehr interessieren. Was genau macht ihr? Also wie müssen wir uns das die Villa vorstellen? Ist das wie ich ein echtes Gebäude oder was steckt dahinter?
Genau, also erstmal, ich bin auch Deutscher, das ist ja ein netter Zufall. Ich bin da nämlich auch so ein bisschen reingeraten, mehr oder weniger. Also es ist tatsächlich eine richtige Villa, Gründerzeit-Villa, schönes Haus, ganz in rosa. Und wir haben auf drei Stockwerken dieser Villa haben wir eben die Bibliothek, mittlerweile mit an die 70.000 Medien. Also wir haben nicht nur Bücher, wir haben auch Zeitschriften, Filme und solche Sachen alles mit dabei.
Wow.
Wow. Genau, und da kann man quasi durch die alte Villa flanieren und derweil sich schöne Sachen anschauen bei uns.
Okay, nicht schlecht. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil man kennt ja wahrscheinlich so klassische Bibliotheken, die kennt man, Büchereien kennt man und die sind doch eher so, dass da ja eine Mischung aus allen Sachen eigentlich drin sind. Aber ihr habt euch ja spezialisiert. Wie kommt das?
Genau, also wir sind erstmal eine privat geführte Bibliothek und der Gründer von uns ist der Helmut Mommers. Der Helmut Mommers hat selbst auch Science Fiction geschrieben, hauptsächlich Stories, aber auch ein paar längere Sachen. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube 1943er Jahrgang, wenn ich mich nicht irre, vielleicht auch 44, und hat quasi so zu seinem Lebenswerk erkoren, dass er vor mittlerweile genau 15 Jahren dieses Haus gekauft und darin die Bibliothek eröffnet hat. Eben aus seiner Liebhaberschaft für Science-Fiction-Literatur im Besonderen, fantastische Literatur im Allgemeinen. Und die Bibliothek ist eben dafür da, dass es eine gemeinnützige Bundesstiftung ist. Ja, das heißt, wir sind eine öffentliche Einrichtung in privater Hand. Mhm. Und das Ziel ist, allen die Möglichkeit zu bieten, die Science-Fiction-Literatur, die Filme, die Fantasy-Sachen für sich zu nutzen. Das Ganze bei uns eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir eine Stiftung sind, kostenlos. Also man muss bei uns weder eine Mitgliedschaftsgebühr bezahlen, noch eine Ausleihgebühr. Man muss nur in Wien oder Umgebung leben und dann ist man mit dabei.
Wow, okay. Also, schade, das ist dass man dafür in Wien leben muss. Aber haben denn auch Touristen die Möglichkeit, mal bei euch zu flanieren? Oder ist das
nur? Ja, gerne. Also vorbeikommen kann gerne jeder. Das wird auch tatsächlich rege genutzt. Sei es, dass irgendjemand mal Besuch mitbringt, den er gerade in Wien hat und dem die Bibliothek zeigen möchte. Oder tatsächlich geraten ab und zu selten, muss man sagen, weil wir eben jetzt nicht in der Laufkundschaftgegend sind, ist halt Villengebiet, geraten auch mal Touristen bei uns rein. Mhm. Und sind dann auch immer hellauf begeistert. Nur können sie sich eben leider dann nichts ausleihen. Aber also die Besichtigung alleine lohnt sich auf jeden Fall schon. Und es ist direkt in der Nähe vom Schloss Schönbrunn. Da sind die meisten ja sowieso unterwegs. Warum nicht einen kurzen Abstecher machen?
Das ist faszinierend, weil ich war vor 2 Jahren, das letzte Mal war ich tatsächlich in Österreich, in Wien und Wir waren dann natürlich logischerweise auch so, Freunde von mir leben dort und die haben mich dann auch so ein bisschen dieses Touristenprogramm dann immer durchgeschleift und dann waren wir natürlich auch bei der Villa, aber waren natürlich nicht bei euch. Also hätte ich das mal gewusst.
Also man kennt uns zu wenig, das ist natürlich gar keine Frage. Ja, hätte man es mal gewusst. Also das ist aber auch unser Problem so ein bisschen in Wien, selbst kennen uns auch noch zu wenige und dadurch, dass wir eben an sich wirklich nur Leute aus Wien anziehen wollen / müssen, ist es ein bisschen schwierig mit den sozialen Medien auch, weil du erreichst da halt wirklich immer alle und darauf haben wir jetzt gar nicht so zwingend angelegt, weißt du? Also die Wiener sollten uns kennen. Ja. Jeder, der sonst vorbeikommt, wird gerne begrüßt. Wir zeigen auch alles, aber ja, also der Bekanntheitsgrad könnte sich definitiv noch erweitern.
Da versuchen wir dann ja mal mit unserem schönen Gespräch jetzt hier so ein bisschen ja dem entgegen hinzuarbeiten, dass danach möglichst viele Leute jetzt sagen, ich will jetzt unbedingt mal die Villa Fantastica mal besuchen oder vielleicht HörerInnen aus Wien und Umgebung, die sagen, was, das gibt es? Da muss ich unbedingt hingehen.
Das hoffe ich doch mal. Ich streng mich an.
Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nämlich auf jeden Fall, das kann ich schon mal vorab sagen, dass wir ein paar Hörer, ich sehe das ja immer so ein bisschen an den Zahlen, wo die Leute herkommen, dass der Podcast aus Österreich in Umgebung gehört wird. Also super. Das ist auf jeden Fall ein paar Leute dabei. Du hast erzählt, dass du so ein bisschen dazu gekommen bist. Also du bist kein Wiener, kein Österreicher. Wie ist es dazu gekommen?
Richtig, ich bin weder Österreicher, noch bin ich tatsächlich ursprünglich genreaffin, so ulkig das auch klingen mag. Ich habe mich tatsächlich, vor 3 Jahren ungefähr war ich gerade auf Jobsuche und dann haben die diesen Job inseriert und dann habe ich mich beworben. Also wie gesagt, das ist der Bibliotheksleiter und ich habe ursprünglich Buchhändler gelernt. Ich habe da ordentlich geschrieben, so von Bibliothek, mal nicht so viel Ahnung. Science Fiction, Fantasy, ja, lese ich, aber nicht nur. Und trotzdem hat es dann irgendwie gut funktioniert mit mir und dem Herrn Mommers und dann haben wir gesagt, versuchen wir es mal. Und jetzt ist es auch wirklich so, nicht nur sein Herzenskind, sondern auch so ein bisschen auch meins geworden. Also es ist einfach eine tolle Sache und es macht wirklich wahnsinnigen Spaß, da zu arbeiten und ja, Atmosphäre, Klientel, alles super. Ich bin total begeistert.
Das glaube ich auch total. Also auch allein ich finde diese Vorstellung großartig, dass da wirklich so eine alte Villa ist und dann sind überall diese wunderbaren Bücher dort. Also da stelle ich mir schon sehr, sehr atmosphärisch und sehr schön vor.
Ja, es hat auch lange gedauert. Die haben 3 Jahre tatsächlich damals gebraucht, um die Villa komplett einzurichten. Wow. Also wir haben, wie gesagt, 3 Stockwerke und angefangen hat es mit einem einzigen. Und dann wurde nach 3 Jahren, glaube ich, der nächste Stock und nach weiteren 3 Jahren noch das Dachgeschoss ausgebaut, wo wir eben heute auch so einen schönen Leseraum haben, wo man nicht nur sitzen und lesen kann, sondern wo wir eben auch regelmäßig Autorenlesungen machen, Vorträge und solche Sachen. Ja, also bei uns ist, wenn wir offen haben, immer was los. Wir haben halt nur 3-mal die Woche offen, das muss ich auch gleich mal dazu sagen. Kann man aber auch auf der Webseite alles sehen bei uns.
Ja, sehr schön. Alle Links dazu, für alle, die gerade hören, habe ich auch in die Shownotes gepackt. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie Links aufschreiben oder der hektisch Google befragen. Steht alles in den Shownotes auch drin. Ich finde es eine schöne Überleitung, die du gerade gemacht hast, denn du hast ja von Lesungen und Ähnlichem gesprochen. Welche Rolle soll eigentlich die Villa Fantastica so in der fantastischen Szene, wenn man das so groß fassen darf, spielen?
Gute Frage. Also wie gesagt, der ursprüngliche Gedanke ist natürlich wirklich eigentlich der, dass wir sowohl eine Leihbibliothek sind als auch eine Präsenzbibliothek. Es ist also auch so ein bisschen was wie ein Museum. Wir sammeln möglichst großflächig spezialisiert jetzt die deutschsprachige Science-Fiction-Literatur, aber eben auch Fantasy und auch englische Bücher haben wir ganz viel. Also das war so der Ursprungsgedanke, eben das alles zugänglich zu machen. Und mittlerweile würde ich sagen, versuchen wir auch uns so ein bisschen allgemein in der Szene einzubringen. Zum Beispiel waren wir jetzt gerade auf der Fantasy-Con in Wien. Da war ich mit einer Kollegin, da haben wir quasi den österreichischen Fantastikpreis so ein bisschen mitgefeatured. Weiß nicht, ob du den kennst. Der wurde dieses Jahr zum 2. Mal verliehen.
Leider nicht.
Genau, also das ist ein Jurypreis, der das beste österreichische fantastische Buch, also ein Roman muss es sein, des Vorjahres quasi prämiert. Und da gibt's immer eine mehrköpfige Jury und der wurde dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. Und da hatte ich nicht nur die Ehre, Teil der Jury zu sein, sondern wir haben dann auch eine Lesung bei uns gemacht, wo die fünf, die auf der Shortlist des Fantastikpreises bei uns gelesen haben. Und dann eben auch bei der Preisverleihung waren wir mit dabei. Und wir kooperieren mit Pan, falls du die kennst. Das ist das Fantastische Autorennetzwerk. Das ist noch so ein bisschen in Kinderschuhen, aber wir haben jetzt gerade eine Lesung gefeatured zusammen mit Pan. Und genau, also es werden noch einige andere Kooperationen kommen in der Zukunft. Ich habe auch schon ein paar Sachen besprochen jetzt mit Leuten. Books for Life zum Beispiel eventuell. Kommt aber alles noch, kann ich jetzt noch nichts Konkretes zu sagen. Aber genau, also Ursprungsgedanke, wie gesagt, eigentlich sammeln und Bibliothek sein. Und mittlerweile versuchen wir uns in der wirklich auch, sagen wir mal, relativ übersichtlichen Wiener Fantastikszene so zu etablieren, man kennt sich eben. Ne? Und, ist halt einfach so. Und es war auch vorher schon so, denn es gibt ja auch noch die Science-Fiction-Gruppe Wien, ne? Die sich seit 50 Jahren treffen, was wirklich die totalen Hardcore-Fans sind. Die haben alle Häuser mit Sammlungen drin, von, wow, vom Keller bis zum Speicher sozusagen. Die haben das teilweise auch mit aufgebaut, ne? Also wir brauchten ja eigentlich auch einen Grundstock an Büchern und solchen Sachen. Die wurden damals tatsächlich von der Science-Fiction-Gruppe Wien, da haben sie ganze oder Teile von Sammlungen hereingetragen, um die Bibliothek erstmal zum Laufen zu bringen, sozusagen.
Okay. Respekt. Also das ist, ich finde das immer so schön, wenn gerade bei solchen Projekten so eine Art Symbiose auch irgendwie entsteht und das dann auch so ein bisschen natürlich auch wächst, dass sie sagen, ja, wir haben diese Leidenschaft und da gibt's etwas, dass wir das nochmal kultivieren, nochmal größer machen. Finde ich schön, dass es so Hand in Hand geht.
Ja, ja, das ist auch eben wirklich eine ganz spannende Geschichte, weil es nicht so einfach ist, uns größer zu machen. Man muss quasi die richtigen Dinge tun. Ja, also ich kann jetzt nicht hingehen und, naja, ich kann schon hingehen und irgendwas im Internet produzieren und uns vorstellen. Aber wichtig ist tatsächlich, die Leute, die uns fußläufig oder mit den Öffis erreichen können, die wollen wir ansprechen und die müssen wissen, dass es uns gibt. Und ich glaube, da sind wir echt auf einem guten Weg, eben auch durch die ganzen Autorennetzwerke. Und die kennen dann wieder andere Leute und so ergibt sich so langsam echt ein schöner Kreis, den man schon kennengelernt hat und mit dem man das machen kann.
Ja, ach schön. Ja, das ist, finde ich toll. Was würdest du sagen, oder du beschäftigst dich ja sehr viel mit der Fantastik. Für Menschen, die mit Fantastik wenig am Hut haben, glaubst du, dass dieses Genre übergreifend, also Fantastik, Horror und all das nochmal zu Science Fiction, packe ich jetzt mal alles unter dem Begriff Fantastik. Obwohl ich glaube, ich zu schlecht Ärger bekommen werde, wenn ich das sage.
Ist vollkommen, also man könnte auch spekulative Literatur sagen, so heißt es glaube ich auf Englisch, also wenn man es irgendwie so ein bisschen verdenglischen will, finde ich ausnahmsweise ganz gut, spekulative Literatur.
Gut, dann nehmen wir das. Also alle diese Sachen, die in der spekulativen Literatur zu finden sind, Menschen beschäftigen sich nicht nur mit so etwas und die damit wenig zu tun haben. Hast du das Gefühl, dass das immer noch so ist, dass das so eine Art Nischenliteratur ist, dass es belächelt wird, wie als nicht ernstzunehmende Literatur, oder hat sich da etwas verändert?
Ich glaube, da hat sich jetzt dann schon mittlerweile ein bisschen was geändert. Also es war wirklich so, wie wir alle wissen, und hat auch wirklich lange gedauert. Und gerade, ich glaube, was da viel geholfen hat im Laufe der Jahrzehnte, war Verfilmungen. Ja, also es wurde ja dermaßen viel verfilmt, Romane von, also sowohl aus der Science Fiction als auch aus der Fantastik, die dann super populäre Kassenschlager geworden sind. Und ich glaube, das hat den Büchern auch geholfen, so ein bisschen aus der Nische rauszukommen. Ich weiß nicht, wie es heute mit den Umsatzzahlen in den Verlagen aussieht. Ich würde aber sagen, zumindest Fantasy läuft gut. Also es gibt ja Leute, die lesen nur Krimis. Ich glaube, es gibt aber auch sehr viele Leute, die lesen nur Fantasy. Also so wirklich auf die Schiene ein Buch nach dem anderen, am besten vier gleichzeitig. Ja. Und ja, also ich Ich kann natürlich jetzt aus meiner Warte nicht sagen, ob ich da belächelt würde, denn die Leute, die bei uns ankommen, belächeln uns natürlich nicht. Die sind froh, dass
Stimmt.
es uns gibt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eben auch in der Popkultur schon jetzt wirklich gut angekommen ist und teilweise vielleicht sogar ein bisschen in die Hochkultur lappt. Mhm. Da müsste man jetzt aber auch wieder ein bisschen so nach Hollywood schauen. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke ja, also das hat sich schon verändert auf jeden Fall.
Ja, okay. Also wenn ich auch drüber nachdenke, so ich bin großer Fan von Lovecraft und man kann von ihm ja als Menschen halten, was man von ihm halten will, und aber auch seine Werke oder sind ja auch, ist ja auch Edgar Allan Poe, muss man ja dabei nennen, wenn man von ihm spricht. Das sind ja auch schon, ist ja auch schon eine Kunstform, eine literarische Kunstform, die schon etwas schwieriger auch teilweise zu lesen und zu verstehen ist.
Ja, absolut, absolut.
Das ist, aber wenn ich mir dann überlege, welche fantastischen Werke es so da draußen gibt und ich da mal so ein bisschen reinblicke, weil mich sie zum Beispiel nicht angesprochen haben, dann hat man das Gefühl, dass die Literatur einfacher ist vielleicht, das wäre anmaßend, aber sie ist etwas sparsamer geworden mit der Schwere, sondern es ist so etwas, man kann auf dem Balkon sitzen und dann schmökert man so ein fantastisches Werk einfach rein. Ist das bei euch auch so zu erkennen, dass die Werke ja an Schwere verloren haben, an Inhaltstiefe verloren haben?
Oh, würde ich jetzt so nicht sagen. Also da darf man wahrscheinlich auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich weiß schon genau, was du meinst, aber es gibt dann eben auch immer wieder die andere Richtung. Und also, weiß nicht, also gerade in der Science Fiction, glaube ich, da muss man dazu sagen, da kommt auch leider nicht besonders viel Neues raus. Ja, weil als Science Fiction Autor, weißt du, stehst du immer noch irgendwo auf verlorenem Posten. Und die Verlage featuren auch eher die Fantasy eben auch, weil da leichtere Literatur möglich ist, glaube ich einfach. Denn in der Fantasy kannst du eigentlich ja machen, was du willst. Ja, du hast eine völlig offene Welt. Du musst im Grunde auch nichts erklären können. In der Science Fiction ist es, meine ich jetzt sagen zu können, ein bisschen anders, weil du ja den wissenschaftlichen Aspekt, deswegen heißt es ja Science Fiction, irgendwo auch bedienen musst. Der wird natürlich jetzt nicht immer konsequent bedient, aber also es gibt da schon Autoren, wo man sagen muss, ja, die tun das und die sind natürlich schwer zu lesen, weil dann musst du teilweise auch wirklich Ahnung haben von ein bisschen Physik und solchen Dingen.
Ja.
Und die leichte Literatur gibt's sicherlich auch ohne Ende und die gibt's in der Fantasy und das ist auch voll gut so, weil man braucht's ja manchmal auch. Also wenn man einen schweren Tag hat und dann kommt man nach Hause, will man ja auch nicht immer irgendwie jetzt was Hartes Literarisches lesen, oder?
Das schafft man ja gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja, das. Was fasziniert dich denn ganz persönlich? Also eher große Klassiker der Fantastik oder aktuelle neuere Dinge?
Beides, muss ich sagen. Mhm. Also dadurch, dass ich ja jetzt so ein bisschen da reingerutscht bin in die ganze Chose, habe ich mich tatsächlich mit beidem jetzt auch relativ intensiv beschäftigt. Und es gibt tolle neue Sachen, es gibt tolle Klassiker, es gibt aber auch Sachen, die einfach keiner kennt und die total großartig sind, die man wohl auch eher als Klassiker bezeichnen würde. Ich kann jetzt leider wirklich aus meiner Warte heraus eher über Science Fiction sprechen, weil da hatte ich eine größere Lücke und da habe ich jetzt auch versucht, mich mehr reinzulesen. Aber ich sag mal zum Beispiel, wer kennt Cordwainer Smith oder wer kennt Alfred Bester? Ja, das sind zwei ganz tolle Autoren, die auch wirklich hochliterarisch sind und die sind niemandem bekannt, außerhalb der Szene, sage ich jetzt mal. J.G. Ballard, bisschen bekannter. Philip Jose Farmer. Alles Namen, die ich wirklich jetzt kennengelernt habe und total begeistert war von ihren Büchern.
Das ist faszinierend. Das ist, also ich kenne die Namen leider auch nicht, um zu meiner Schande gestehen.
Nein, ist ja in Ordnung. Kannte ich ja vorher auch nicht.
Ja. Aber es ist schön. Ich finde, das ist das Tolle ja an der Villa Fantastica oder generell an allen, die sich mit Literatur auseinandersetzen, die Literatur auch irgendwie kultivieren, die sich dann irgendwie mehr mit beschäftigen. Wir stoßen ja auf so viele Perlen, so viele unfassbar begnadete Menschen, die Werke geschrieben haben, wo wir auch denken, wow, okay,
ja,
das ist schon beeindruckend.
Absolut.
Gibt's denn da für dich ein Werk, ein Autor vielleicht, wo du sagen würdest, wow, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Mensch, oder nein, ich habe mich gewundert, dass diesen Menschen kaum jemand kennt. So rum, das ist die Frage richtig.
Ja, die Frage habe ich auf deinem Vorbereitungszettel schon gesehen und habe gedacht, Mensch, was antwortest du denn da drauf jetzt? ich hab die Namen eigentlich gerade schon genannt.
Okay.
Ja, also nochmal Cordwainer Smith, ganz großartig, ehemaliger Militär in den USA gewesen, glaube ich, so in den 40er Jahren, hatte Bezug zum Fernen Osten durch seinen Vater, der irgendwie in China gearbeitet hat, und der hat eine Welt gebaut, die unglaublich High Fantasy SF ist, ja, wenn du verstehst. Also da, also es ist schon Science Fiction, aber es ist wirklich so fantastisch auch. Und der Sense of Wonder ist total enorm. Und ich glaube, von dem hat wirklich noch nie irgendjemand was gehört. Also der erscheint bei Suhrkamp und in den größeren Verlagen, aber der ist außerhalb den Kennern, glaube ich, niemandem bekannt. Und jeder, der wirklich mal was Tolles, Literarisches mit schöner Sprache lesen will, sollte bei uns vorbeikommen, dann sage ich Ihnen das nochmal ganz persönlich. Oder auch die Kollegen, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich bin ja eigentlich bei uns derjenige, der die wenigste Ahnung hat von der Materie. Aber meine großartigen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sind ja alle auch Fans. Und deswegen arbeiten die auch ehrenamtlich bei uns. Und wenn man bei uns vorbeikommt, bin immer ich da und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und der im Zweifel ist der Belesenere von uns beiden und kann immer weiterhelfen.
Okay, sehr schön. Das ist, das leitet mich quasi zu einer weiteren Frage nämlich über. Aber ich würde gerne vorab noch mal ganz kurz noch mal was wissen, wie deine Tätigkeit eigentlich aussieht. Also was machst du eigentlich so täglich?
Ja, also da erstmal.
Oder in den 3 Tagen meine ich.
Die üblichen Bibliothekssachen, also wenn Bücher reinkommen, Bücher katalogisieren, Bücher im Regal verräumen, viele E-Mails schreiben, sowohl eben organisatorischer Art, Lesungen und sowas, als auch eben mit den mit unseren Besuchern, wenn die mal was verlängert haben wollen und so weiter. Wenn jemand kommt, führe ich ihn durchs Haus, zeige ihm alles, das ist auch immer so eine halbe Stunde. Also jemand, der es noch nicht gesehen hat, ich führe dich natürlich nicht ein zweites Mal durchs Haus, wenn du es schon kennst. Was machen wir noch? Ja, also es ist natürlich auch viel Büroarbeit, aber man kommt zwischendurch auch immer mal zum Lesen, das gebe ich gerne zu. Aber dadurch, dass es eben eine privat finanzierte Angelegenheit ist, der Herr Mommers sich jetzt auch immer mehr zurücknimmt sozusagen. Ja, also das ist ja als Stiftung geregelt. Das heißt, wenn die Spender und Gründer irgendwann einmal nicht mehr sind, wird diese Stiftung weiter existieren und wird dann in guten Händen sein. Und dementsprechend, also ich lerne im Moment vieles auch, was so betriebswirtschaftliche Dinge einfach angeht, weil muss man dann irgendwann alles mal gemacht haben, damit das Ding am Laufen bleibt am Ende.
Okay, aber auch sehr interessant. Und man kriegt ja so viele Sachen gar nicht mit, wenn man, keine Ahnung, wenn ich in die Bibliothek reingehe oder in die Bücherei mal reingehe und mir da ein Werk irgendwie ausleihen will, dann entweder ist es alles durch digitalisiert, dass ich dann nur das Buch nehme und dann auschippe und dann habe ich das Buch. Oder aber ich frage mal höchstens vielleicht mal 1, 2 Leute nach, können Sie mir da sagen, wo es dieses, jenes, welches das Buch gibt? Aber das war's auch schon. Die Prozesse dahinter bekommt man ganz selten mit. Finde ich doch schön, so einen kleinen Einblick einfach zu bekommen, wie so deine Arbeit so aussieht.
Ja, wie gesagt, also es ist, also die Bibliotheksarbeit als solche ist sehr angenehm, weil man hat eben mit Büchern zu tun. Ja, also ich komme ja, wie gesagt, aus dem Buchhandel. Ich bin es gar nicht anders gewöhnt und das ist mir auch nie schwer gefallen, da als mit der Katalogisierung. Hat man natürlich ein spezielles Programm und ist auch immer spannend, wenn man dann irgendwelche Sachen reinbekommt, die wirklich, wo man spontan gar nichts mit anfangen kann, dann muss erstmal recherchiert werden. Dazu gibt es Datenbanken, zum Beispiel die ISFDB, International Speculative Fiction Database. In der steht tatsächlich, das ist so eine Art Wikipedia, also da kann jeder mit reinschreiben nach einer Anmeldung. Und da steht dann drin, der und der Autor schreibt das und das. Und wenn ich jetzt ein Buch in die Hand bekomme, wovon ich noch nie gehört habe, dann schlage ich danach. Und dann kann ich das eben auch mit Schlagworten versehen, jetzt Horror, Drachen, Märchen, keine Ahnung. Und am Ende landet es dann im System bei uns, genau.
Cool. Also schon, also wie ich, finde ich sehr, sehr toll und sehr, ja, sehr wertschätzend. Allen im Endeffekt ja auch, dadurch, dass diese Datenbank gefüllt wird mit Inhalten, hat ja auch dann für andere, die von dieser Datenbank dann auch profitieren, natürlich auch ihre Vorteile.
Ja.
Und ja, ist eine schöne Sache.
Die ist tatsächlich, das ist auch tatsächlich gut bei uns, die ist einsehbar. Also ich habe gehört, andere Bibliotheken machen das gar nicht unbedingt, aber du kannst bei uns auf der Webseite die Datenbank aufrufen und siehst den aktuellen Bestand. Wenn du also wissen willst, haben die das und das Buch, dann kannst du vorab schon nachschauen, ob das bei uns vorhanden ist oder nicht.
Schön. Ja, das hätte ich sehr gerne für viele, viele andere Bibliotheken. Ja. Ja, den meisten sehe ich dann so, ach nee, jetzt musst du jetzt dahin gehen, weil die das vor Ort nicht haben.
Ja, ja, das ist manchmal echt schwierig. Deswegen finde ich das toll, dass wir das haben. Wobei ich hoffe, das wird auch weiter bestehen. Dafür gibt es nämlich einen extra Computer-Fuzzi. Und ich hoffe, der bleibt uns erhalten, weil sonst irgendwann, wenn mal was kaputt geht, ich glaube, ich könnte es nicht reparieren.
Ja, okay, gut. Aber das Schöne ist ja, in viele Sci-Fi-Nerds, ohne das jetzt abwertend zu bezeichnen, haben ja auch Ahnung von Tech. Vielleicht findest du dann über diesen Weg dann einfach Leute, die dann, wenn euer IT-Fuzzi dann nicht mehr da wäre, dann unterstützend.
Ja, das wird sicher möglich sein. Also da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Aber im Moment läuft es ja, wie gesagt, das war
sehr schön.
Ich wollte nur mal kurz betonen, dass ich keine Ahnung von so viel
habe. Gut, man muss auch nicht allwissend sein. Das ist doch auch nicht. Du hast vorhin vom ehrenamtlichen Engagement von den Menschen gesprochen. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, also es ist wirklich so, außer mir sind alle Mitarbeiter der Villa Fantastica und Mitarbeiterinnen ehrenamtlich tätig. Mhm. Das heißt, es ist so, dass ich quasi vor jedem Monat, wir sind insgesamt im Moment 11 Leute, und vor jedem Monat schreibe ich halt so eine Rundmail, wann könnt ihr nächsten Monat, und versuche dann jeden von denen immer so ein bis maximal zweimal im Monat einzuteilen, dass die dann eben Dienst haben. Und die haben alle, glaube ich jedenfalls, angefangen als Leser der Villa Fantastica und fanden es dann so toll, dass sie sich dann eben da ehrenamtlich mit eingebracht haben. Und auch heute bekomme ich regelmäßige Anfragen. Zwischendurch war es mal ein bisschen weniger, aber also ich kann mich da nicht beklagen. Es sehen viele, wie schön es bei uns ist, und viele haben eben auch Zeit, gerade, also viele sind auch Pensionisten tatsächlich von unseren Ehrenamtlern. Und was gibt's da Schöneres, als dann irgendwie einmal im Monat da ein bisschen mit Büchern, und man trifft dann ja auch Leute. Also wir haben jetzt nicht, es ist nicht so, dass wir überrannt werden mit Besuchern, aber bei uns ist schon jeden Tag ein bisschen was los, und dann kann man sich schön unterhalten. Und ich glaube, alle wirklich, ich spreche jetzt einfach mal für Sie, alle, die bei uns ehrenamtlich dabei sind, die machen das wirklich gern. Und wir machen ein, zweimal im Jahr dann eben auch so ein Essen mit den Mitarbeitern, damit die sich mal kennenlernen, weil die sehen sich ja nie. Die müssen ja immer mit mir arbeiten. Das ist ja voll blöd. Ich habe die Auswahl und die kommen dahin und immer arbeiten sie mit mir. Naja, gut, ist halt so.
Ja. Ach, schön. Aber, also finde ich toll. Ich bin echt begeistert davon, wie durchdacht das im Endeffekt auch ist, dass ihr eigentlich Hand in Hand, dass ihr sagt, so, wir haben hier die Möglichkeit, so viele fantastische, ja, spekulative Literatur zu sammeln. Wir haben die Möglichkeit, ohne irgendwelche Gebühren oder irgendwelche Verpflichtungen, dass Leute aus unserer Umgebung sich das anschauen können, lesen können, ausleihen können. Und wir fördern auch das ehrenamtliche Engagement von Fans für Fans in dem Fall. Und dann auch darüber hinaus, dass man dann auch sagt, so, ihr arbeitet für uns hier. Super, ich finde das toll. Aber wisst ihr was? Wir machen auch mal was Schönes gemeinsam, dass man, was du gerade gesagt hast, dass man sich auch so sieht, so diese ja, Nasenpflege, Gesichtspflege oder wie, ich
glaube, genau, also so muss es ja sein. Also geben und nehmen ist es halt. Und das ist, glaube ich, aber auch in der ganzen Szene ist es gang und gäbe, dass die Leute einfach ehrenamtlich auch viel machen. Also wenn ich mir anschaue, was die Leute nebenbei so Lesungen veranstalten, und ich kenne ja jetzt auch Leute aus dem Science-Fiction-Club Deutschland, die Vorsitzende, die dann wirklich von einer Con auf die andere unterwegs ist, ohne dafür jetzt großartig Geld zu verdienen. Ja, aber die sind einfach alle so engagiert. Das ist eine tolle Gruppe von Leuten. Ich bin da wirklich total froh, reingeraten zu sein, weil man da wirklich ganz nette und interessante und besondere Personen auch kennenlernen kann.
Ja, das glaube ich. Das ist, ja, ich finde es schön. Ich finde, das ist wirklich eine schöne Sache. Die habt, und du hast ja vorhin auch schon oder mehrfach jetzt schon erzählt, dass ihr auch so ein bisschen, also so Lesungen veranstaltet und ähnliches. Ja. Wie wichtig ist dir da so dieser Austausch auch so, also zwischen den Fans, aber auch den AutorInnen einfach?
Und ist total wichtig. Also, weil da geht es ja weiter. Wir können den Autoren prinzipiell auch kein Honorar anbieten. Das heißt, für die besteht halt die Aussicht, ihr dürft bei uns, in Anführungszeichen, dürft in unserem schönen Raum oben in der Villa lesen. Und die hat sich mittlerweile eben, also seit ich da bin, jetzt doch so etabliert, dass ich zum Beispiel für dieses Jahr gar kein Problem mehr habe, Autoren zu finden. Mhm. Man kennt die meisten schon. Und ich glaube, die lesen auch gerne bei uns. Es ist jetzt nie eine Riesenveranstaltung. So viel Platz haben wir da oben auch gar nicht. Also 30 Leute gehen rein. Es ist meistens gut gefüllt. Und klar, das ist wichtig, auch dieses Netzwerk mit den Autoren. Ja? Also wie gesagt, das ist, man kennt sich untereinander und man kann zusammen was erreichen, auf jeden Fall. Ja.
Schön. Und sind das überwiegend regionale AutorInnen oder
Das sind, würde ich sagen, zu 99% regionale AutorInnen, genau. Weil die erstens von unserer Existenz wissen mittlerweile und weil ich auf die auch leichter zugehen kann. Ne? Also wenn jetzt jemand... Ich habe was in Aussicht fürs nächste Jahr, sage jetzt aber noch nicht.
Okay.
Aber normalerweise, man will ja Reisekosten erstattet bekommen und sowas. Klar. Und das können wir leider tatsächlich nicht machen. Und deswegen grasen wir auf dem lokalen Markt, sagen wir jetzt mal. Wobei ich auch sagen muss, zumindest in Österreich ist Wien eigentlich der Markt. Also es gibt viele, viele Autoren in Wien, die echt gut sind auch.
Schön. Ja, das glaube ich. Das ist, ich muss gerade mal drüber nachdenken, welche Wiener AutorInnen ich denn so aus dem Fantastik oder aus der spekulativen Literatur kenne oder zu Hause. Ich bestimmt irgendwo in meiner kleinen Mini-Bibliothek habe ich bestimmt da auch ein oder zwei Werke stehen.
Ja, da müsste ich jetzt besser vorbereitet sein. Es gibt, glaube ich, auch unter den Klassikern da ein paar, ne? Aber ja, habe ich mir jetzt nicht notiert.
Nein. Alles gut. Naja. Okay, aber es ist, also finde ich schon eine schöne Sache, die ihr da macht und dass ihr da auch, ja, die Leute so unterstützen wollt, fördern wollt und das auch weiter, dass es nicht stagniert, dass man nicht sagt, so, wir haben jetzt verschiedene Sachen gesammelt, wir haben jetzt Romane und so weiter irgendwie da bei uns drin und das reicht uns, sondern im Gegenteil, dass es weiter, dass es wächst, kultiviert wird, das ist eine schöne Sache. Gab es denn irgendwann auch schon mal etwas Kurioses, was ihr bekommen habt, was ihr ja gespendet bekommen habt, ausgeliehen als Dauerleihgabe, gab es da mal irgendetwas?
Also das Kurioseste, was wir als Dauerleihgabe haben, ist tatsächlich unsere Alien-Statue, die steht bei den Filmen, also in der Bibliothek drin, ist also lebensgroß, sprich so 2,20 Meter etwa groß und original einem Alien aus dem Film nachempfunden. Das heißt, jeder, der in dieses Stockwerk kommt, wird erstmal mit diesem Alien konfrontiert. Und das ist tatsächlich eine Dauerleihgabe, habe ich erfahren. Die hatten wir vor ein paar Jahren, haben wir die mal ausgeliehen für die Buch Wien. Also das ist hier die große Buchmesse. Und seitdem steht die jetzt irgendwie bei uns, gehört aber eigentlich einer Spedition. Ich weiß nicht, ob die nochmal zurückhaben wollen, aber bei uns steht sie gut. Das sagen wir mal so. Und ansonsten an kuriosen Sachen haben wir natürlich, naja, diverse Brettspiele und Puzzles und sowas, die sind natürlich nicht im Verleih, aber eben Star Trek, Star Wars und sowas, da gibt es schon einige nette Sachen, die man als Deko-Element dann halt auch bekommen kann. Wir hätten neulich fast mal ein riesengroßes Raumschiff gespendet bekommen von Perry Rhodan. Das hatte da, ein Fan von Perry Rhodan hatte das irgendwie zusammengebastelt. musste ich ihm leider absagen, weil wir den Platz dafür nicht hatten.
Also, ah, schade.
Das natürlich auch cool gewesen, ja. Also ein bisschen Deko fehlt uns auf jeden Fall noch. Aber auch da ist schon ein bisschen was geplant, was wir vielleicht noch ändern können. Genau.
Okay, hast also schon. Finde ich gut. Ich stelle mir das gerade so vor, wie man so reingeht. Ja, so welches Buch möchte ich mir denn heute mal ausleihen? Ja, gut, ich glaube, ich gehe mal in die Sci-Fi richtig und dann. Au. Oh.
Ja. Also dann. Man erschreckt da schon. Ja. So, sagen wir mal, die ersten zwei Wochen, als ich da gearbeitet habe, bin ich jedes Mal erschrocken, wenn ich da aus dem Lift gekommen bin. Da gehst du direkt da drauf zu. Ja, und dann, boah. Ja.
Naja. Aber ganz ehrlich, bietet sich ja auch an, irgendwie vielleicht so ein Halloween-Event oder sowas zu machen. Und dann ist das Alien, kriegt das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen rote Augen und dann dunkel und dann.
Ja, voll eigentlich, ja. Wissen wir mal, wir hatten eh mal geplant, irgendeine Halloween-Sache zu veranstalten. Es gibt auch hier ganz gute Horror-Autoren. Mhm. Sowas wäre natürlich auch mal eine gute Idee. Muss ich mal schauen, ob wir dieses Jahr sowas schaffen. Aber jeder, der bei uns mal war, kann auch sich auf den Newsletter setzen und wird es dann erfahren, was wir so an besonderen Veranstaltungen geplant haben.
Ja, ja, das ist schon. Ihr habt ja die Besonderheit, dadurch, dass das ja eine Stiftung ist, da ist ja auch so die Finanzierung dann ja im Endeffekt durch die großzügigen Spender ja auch gesichert. Das hast du ja schon so also anklingen lassen. Trotzdem kriegen wir überall so ein bisschen mit, dass irgendwie alle Sachen, die zwar staatlich so sind, dass da immer mehr gespart wird, aber auch so die privaten Sachen, dass da wenig in diesem Bereich gemacht wird. Wie ist denn das also ja überhaupt gesichert? Also wie lange ist das finanziell gesichert?
Das kann ich dir nicht ganz genau sagen, okay. Aber dadurch, dass eben alles in die Stiftung fließt, ja, sobald der Herr Mommer sich nicht mehr drum kümmern kann, ist laut seiner Aussage das für sehr, sehr lange gesichert. Also ich kann nur sagen, es ist wirklich tatsächlich privat reichlich Geld vorhanden. Mhm. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter ins Detail.
Nee, alles gut.
Aber es ist eine Sache, bei der man davon ausgehen kann, dass das Geld eine Weile reichen wird. Mhm. Natürlich freuen wir uns aber trotzdem nicht nur über Bücher und sonstige Sachspenden, sondern auch immer gerne über Finanzspritzen. Und auch dazu gibt es, glaube ich, irgendeine Kontoverbindung auf unserer Website. Also die blendest du dann ja wahrscheinlich ein
und
dann kann man sich das auch anschauen. Aber es ist also, wir haben das Glück, dass der Herr Mommers eben nicht nur ein begeisterter Science-Fiction-Fan ist, sondern auch relativ viel Geld in der Hinterhand ist. Ansonsten hätte man, glaube ich, diese Villa auch so nicht etablieren können. Das ist schon teuer gewesen und es kostet uns zum Beispiel im Jahr um die 80.000 Euro den Betrieb am Laufenden zu halten.
Ui.
Also einfach nur Bücherlagerung, die ganzen Nebenkosten, mein Gehalt und so weiter und so fort. Da kommt schon echt was bei rum. Und deswegen muss ich auch nochmal, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, sagen, wer eine große Sammlung hat, ja, an fantastischer Literatur und nicht weiß, wohin damit, bei uns ist es in guten Händen. Also wir bewahren alles und stecken da auch wirklich was rein.
Schön. Das wäre nämlich tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, ob ihr denn noch neue Sachen quasi aufnehmt, auch vielleicht abseits von Menschen, die jetzt nicht unbedingt in Österreich leben.
Ja, da wäre dann natürlich die Frage, wie wir das machen. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sehr gerne. Wir haben jetzt mittlerweile so ein bisschen ein Platzproblem. Das heißt, wir nehmen prinzipiell nur noch gerne, was wir noch nicht haben. Ja, also das heißt, eine Ausgabe, die bei uns schon zweimal vorhanden ist, mit der können wir jetzt eben auch nichts mehr anfangen. Wir könnten sie nehmen und weitergeben. Und wenn jetzt jemand in Deutschland sitzt und sagt, das klingt ja super, ich habe da noch einen Keller voller Sachen, möge er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich fahre ab und zu nach Deutschland. Ich komme ja aus Deutschland und da kann ich dann vielleicht auch gerne mal was mitnehmen. Hm. Ich habe zum Beispiel in Leipzig mal Bücher abgeholt. Da gibt es so einen Verein der Science-Fiction-Freunde, die haben uns kistenweise DDR-Literatur gespendet. Die haben also wirklich alles zusammengetragen, was so an DDR-Ausgaben war. Und wir haben da mittlerweile eine riesen Sammlung. Das finde ich so toll. Also das sind auch wirklich schöne Bücher, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die DDR nicht kannte oder nicht in ihr gelebt hat zumindest, wie toll da die Bücher waren. Und natürlich hat es auch ein bisschen seinen Reiz, weil die Science Fiction war natürlich nur teilweise erlaubt. Viele, also ist sehr interessant. Jedenfalls, ja, ich bin auch schon nach Leipzig gefahren, um Bücher zu holen.
Okay, das ist schon mal ist sehr gut.
Für alles findet sich ein Weg.
Ja, sehr gut. Gibt es denn etwas, wo du jetzt so aus dem Gedächtnis heraus wüsstest, da wäre es schön, wenn da vielleicht noch was käme, weil da in eurer Bibliothek vielleicht noch ein kleiner, dunkler Fleck noch ist, der aufgeführt werden dürfte?
Dunkle Flecken haben wir schon noch so einige. Teilweise dürfen die aufgefüllt werden. Was wir zum Beispiel wirklich immer brauchen können, sind englischsprachige Bücher. Da haben wir einfach bei weitem nicht so viele wie deutschsprachige. Und andere Dinge, die ich persönlich gerne auffüllen würde, darf ich im Moment nicht auffüllen, weil es ist ja immer noch Herrn Mommers seine Bibliothek und er möchte zum Beispiel keine Comics haben. Und das akzeptiere ich jetzt mal so. Ich finde, Comics würden ganz gut reinpassen. Haben wir im Moment halt gar nichts da. Genauso wenig haben wir zum Beispiel Rollenspielregelwerke. Fände ich eigentlich auch relativ wichtig, aber momentan nicht erlaubt. In 10 Jahren sieht es vielleicht anders aus.
Okay.
Aber wie gesagt, ansonsten, wir haben Lücken hauptsächlich in den englischsprachigen Büchern und wir haben Lücken bei den neuen Sachen. Also alles, was in den letzten 3-4 Jahren rausgekommen ist, da kriegen wir nicht sehr viel von, weil die Verlage uns nichts schicken. Sag ich jetzt ganz fies, wobei das gar nicht stimmt, weil Heine zum Beispiel ist ganz toll und schickt uns jeden Monat Bücher.
Oh, wow.
Und einige Kleinverlage schicken uns auch ihre Bücher. Aber bei den Großverlagen, ich kann es hier auch mal öffentlich anprangern, habe ich es 2-3 Mal versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Die haben nicht mal geantwortet auf meine Mails. Ja, das finde ich halt einfach schon ein bisschen schwach. Und dementsprechend die neuesten Ausgaben oder die neuesten Romane, die fehlen uns teilweise einfach, weil wir sie nicht bekommen ab Verlag.
Das ist natürlich richtig, richtig schade. Also gerade die wissen, also das, es fördert doch im Endeffekt das Ganze nur. Und wenn man dann auch, keine Ahnung, je größer in Anführungszeichen jetzt eure Villa wird, auch vom Bekanntheitsgrad, umso eher kann man auch damit dann ja sogar Werbung machen, kann das sagen, dass wir auch solche Projekte auch unterstützen, dass wir einfach übergreifend einfach auch wollen, dass die spekulative Literatur weiter gefördert wird.
Genau, das könnte man machen. Mhm. Ich bin zu wenig im Verlagswesen drin, um jetzt hier wirklich einen Rant abzulassen.
Ja.
Aber anscheinend ist es bei Bibliotheken generell ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt privat irgendwie Rezensionen schreibst oder einen Blog hast oder sowas, dann kannst du, glaube ich, bei jedem Verlag jedes Buch als Leseexemplar einfordern. Du musst dann halt anschließend eine Rezension dazu irgendwo im Netz haben. Aber Bibliotheken rezensieren halt nicht so oft. Und irgendwie gehen wir da so ein bisschen unter. Habe ich jetzt auch von Leuten aus der städtischen Bücherei gehört. Da ist es wohl auch ähnlich mit den Verlagen. Also die kaufen ja wenigstens noch an, aber
ja.
Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich meine, ich verstehe auch, dass die Verlage wahrscheinlich selber mittlerweile ziemlich zu kämpfen haben, selbst die Großen. Aber ich glaube, da wird manchmal am falschen Ende gespart. Ja,
ja, das, ich befürchte es leider auch. Aber gut, alle müssen mit den finanziellen Schwankungen müssen sie umgehen und müssen dann irgendwie gucken, was sie machen. Ja, na gut, schade. Aber gucken, was da vielleicht kommt. Vielleicht wird es ja noch ein Umdenken auch irgendwie geben. Oder es gibt da draußen irgendwelche Menschen, die einfach sagen, wir sind so große Fans von bestimmten Genres, wir kaufen jeden Monat 4-5 Werke, wir können davon ruhig 2 irgendwie an die Villa Fantastica spenden.
Na, das klingt doch fantastisch. Hoffentlich hören viele zu hier.
Ja, das hoffe ich doch auch. Ja, sehr schön. Weißt du eigentlich, warum der Herr Mommers eure Villa Fantastica genannt hat? Also war das sein Name, seine Idee?
Ja, das war, glaube ich, seine Idee. Oder vielleicht von seiner Frau. Aber da gibt es, glaube ich, keine wirklich große Background-Story zu. Zumindest wüsste ich die nicht. Wir heißen halt so.
Okay. Ja, ich finde den Namen auch schön. Also,
ich denke, die Villa war da schon die Inspiration. Mhm. Also, das musste ja nicht unbedingt eine Villa werden. Also, die haben damals tatsächlich aus dem Ausland heraus nach einer Immobilie in Wien gesucht und Hätten da auch andere Sachen genommen, aber dann gab es eben diese Villa, die hat gepasst und jetzt sind wir die Villa Fantastica.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, das Reihenhaus Fantastica. Klingt ein bisschen schwer.
Ja, wäre nicht so gut.
Ja, gut. Oder Tiny House Fantastica. Ja, gut.
Ja, ja, mit 10 Medien dann drin.
Aber hallo, richtig. Ja. So, einmal Tür auf und ja. Und dann sitzt du da vorne an so einem ganz kleinen Schreibtisch und so.
Ja.
Auch schön. Das ist, ja. Kommen wir zurück zu, in meinem Kopf sind gerade 1000 Bilder gerade auf. Ich muss die Bilder gerade einmal verdrängen. Fantasy, Horror, Science Fiction leben ja so einen kleinen Boom, wenn man das so nennen darf. Also einiges wird mehr produziert und einigen haben wir so Klassiker, die gerade wieder aufgelebt werden, wo neue Covers gestaltet werden, wo auch inhaltlich so ein bisschen geschärft wird. Und dann leben wir natürlich auch in so einer, nennen wir sie mal, unsteten Zeit.
Ja.
Warum sehen sich die Menschen so stark nach vielleicht nach fantastischen Welten? Also, oder kriegt ihr das vielleicht nicht als Besucher? Also kriegt ihr eine Veränderung, so einen Besucherstrom mit? Zwei Fragen in einer eigentlich.
Nee, glaube ich eigentlich jetzt nicht, dass uns das jetzt insbesondere betrifft. Aber der Gedanke ist schon interessant, dass man halt flüchten möchte, ne? Irgendwie in eine bessere Welt. Und ja, es ist auch wirklich so. Also wir sind ja so eine Generation, wir hatten es echt gut. Aber ich möchte heute kein Jugendlicher mehr sein.
Ja.
Also was die so alles befürchten müssen heutzutage. Und was mich wirklich wundert, ist, dass wir ein relativ junges Klientel haben. Das hatte ich so nicht erwartet, als ich da hingegangen bin. Und gerade die Leute, die sich im letzten Jahr neu angemeldet haben, die sind also im Schnitt höchstens Mitte 30, glaube ich.
Oh.
Im Schnitt. Also, das sind schon einige gewesen. Und da bin ich schon fasziniert. Da gibt es zum Beispiel so eine Gruppe auf jetzt, wie heißt es? Meetup heißt, glaube ich, die Plattform.
Das ist
der Social Book Club. Und der Social Book Club hat einen Ableger für Science Fiction und mittlerweile auch einen Ableger für Fantasy. Und das sind junge Leute, die sich einmal im Monat treffen und zusammen ein Buch besprechen. Und der Organisator von denen stand eines Tages bei uns in der Villa. Hinter ihm ein Schwarm von 16 Leuten.
Alle, wow. Alle
so um die 20 rum, Studenten und so. Und das fand ich so toll, dass der die alle mitgebracht hat. Und die sind mittlerweile auch alle treue Leser bei uns. Und denen habe ich jetzt gerade letzte Woche mal unseren Leseraum zur Verfügung gestellt, damit die da mal ihre Buchbesprechung machen können. Passenderweise Metropolis, was ja einer der ganz großen Klassiker ist.
Ja.
Alle scheiße fanden übrigens von denen, die es da gelesen haben. Kann ich auch voll nachvollziehen. Es ist halt schon sehr archaisch und
der Film ist furchtbar.
Ja, es hat ja auch, es ist ja auch politisch eine schwierige Zeit gewesen und es ist überhaupt auch, ja, also, aber trotzdem war es sehr passend, dass die das bei uns gelesen haben, weil wir haben auch ein Metropolis-Plakat unten im Empfang. Insofern war das ganz gut. Aber ja, also wie gesagt, junge Leute kommen, lesen und interessieren sich wirklich auch ganz, ganz intensiv dafür. Finde ich schon super spannend. Ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Aber natürlich mit dann trotzdem wieder besseren Zeiten, damit es keine Flucht ist, sondern ein Genuss sozusagen.
Richtig, ja. Das hoffe ich auch, weil es gibt genügend genügend dystopische Literatur, die ich nicht unbedingt in der Realität haben möchte, bin ich ganz ehrlich. Echt nicht.
Also, und es wurde ja tatsächlich viel vorweggenommen, ne?
Leider, ja.
Ja. Schon traurig.
Manchmal habe ich so den Eindruck, dass bestimmte Werke, so wenn ich an Werke von Orwell oder Aldous Huxley denke, die haben das, glaube ich, nicht als Anleitung geschrieben. Aber manche Sachen finden doch mehr in der Realität Anklang.
Ja. Also es gibt doch dieses schöne T-Shirt Make 1984 Science Fiction Again. Ne? Das,
ja, richtig.
Mir fast mal bestellen.
Das ja.
Echt gut, ja. Also.
Das ist Ja, das ist. Wir hoffen einfach mal, dass es da
also
vielleicht
man,
doch.
Man kann da jetzt drüber schmunzeln, aber es ist natürlich wirklich so. Also wir hoffen auf bessere Zeiten. Da einigen wir uns jetzt einfach mal drauf. Wenn wir jetzt anfangen, über Politik zu reden, dann wird es ein bisschen lang, oder? Also,
ja, definitiv. Das machen wir irgendwann anders, machen wir das mal. Wir wollen ja ein bisschen noch mehr über die Villa sprechen. Nehmt uns doch mal mit. Wir kommen jetzt bei euch an. Also sagen wir mal, alle HörerInnen, alle, das wäre zu viel, aber es kommen auf jeden Fall, oder ich würde mich morgen ins Flugzeug setzen, würde dann jetzt bei euch ankommen zu euren Öffnungszeiten und dann besuche ich die Villa. Du hast dann gesagt, dann würdest du neue Besucher so ein bisschen rumführen.
Genau, also du kriegst dann erstmal eine Führung, denn es sind ja drei Stockwerke und es ist zwar relativ klar strukturiert. In einem Stockwerk ist Science Fiction auf Deutsch, in einem ist Fantasy und Film und im dritten ist englischsprachige Bücher und ja, und da fängt's schon an. Und Reihen, also hier so Star Trek, Star Wars, Harry Roden, was es da so alles an Reihen gibt, die sind dann auch da oben im Stock. Um dieses ganze System erstmal zu sehen und natürlich auch um das Haus ein bisschen kennenzulernen, führe ich neue Besucher erstmal durchs Haus. Das ist, wie gesagt, so 20 Minuten. Und dann entlasse ich sie meistens ins freie Schmökern, denn das wollen sie meistens dann auch. Und, genau, und wer dann was gefunden hat, der kommt zu mir oder zu meinem Kollegen und dann kann er sich das direkt mit nach Hause nehmen. Dann füllt man kurz den Mitgliedsantrag aus und dann gibt's beim nächsten Besuch eben sogar einen Mitgliedsausweis und die Leihe findet dann quasi sofort statt, wenn erwünscht. Und du kannst immer bis zu 5 Bücher für jeweils 4 Wochen bei uns mitnehmen. Und wenn es denn mal länger dauert, kannst du auch ganz unproblematisch bei uns verlängern, indem du einfach kurz anrufst oder eine Mail schickst.
Sehr schön. Jetzt könnte man sagen, euch passieren bestimmt nur gute Dinge. Aber man muss ja auch die Menschheit ist nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ja auch manchmal ein paar dunklere Flecken darunter. Habt ihr es auch mit Menschen zu tun schon mal gehabt, die Werke nicht wieder zurückgebracht haben?
Erstaunlich selten. Also beziehungsweise tatsächlich ich in dem Sinne noch gar nicht. Es gibt so notorische Kandidaten, die brauchen immer ein bisschen länger, aber sie bringen es dann schon zurück. Also ich bin, wie gesagt, jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr da. Und in der Zeit, in der ich da bin, ist das tatsächlich noch nicht passiert. Ich habe mitbekommen, dass kurz bevor ich angefangen habe, hatte wohl eine mal was entliehen, ist dann weggezogen aus der Stadt und war nicht mehr erreichbar. Und da haben wir das Buch halt nie wieder zurückbekommen. Aber ich glaube, das war jetzt dann auch eher nicht böswillig, sondern einfach irgendwie vergessen gehabt eben. Ne? Aber nein, also da muss ich dich enttäuschen tatsächlich. Ich habe keine Stories über schlechte Menschen zu berichten.
Sehr schön. Wir
kriegen alles immer wunderbar zurück, ja. Und das auch in gutem Zustand. Und wenn mal was passiert, also es ist tatsächlich auch mal einer Besucherin passiert, dass ihre Katze irgendeinen Kaffee über ein Buch gekippt hat. Und dann hat sie uns das Buch tatsächlich neu besorgt und uns dazu noch Pralinen mitgebracht. Fand ich auch ganz nett.
Das finde ich super. Also ich finde, so sollten die Menschen damit umgehen.
Ja, voll. Ne? Also ja, es ist eine, ich sag's immer wieder, sorry, wird ein bisschen langweilig.
Alles gut.
Vielleicht, aber es sind alles so nette Leute. Ich bin selber immer noch baff. Also wirklich.
Ach, schön. Ja. Finde ich super. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug eigentlich sagen, weil du damit ja alle Menschen, die irgendwas mit Literatur zu tun haben und egal was, Hauptsache sie lesen oder selbst wenn sie nicht lesen, wenn sie bei euch Filme habt ihr auch, hast du gesagt?
Genau, haben wir auch. Ja.
Wenn sie auch einen Film sich anschauen und irgendwas mit dem ganzen Thema zu tun haben, dann wollen sie auch irgendwie unterhalten werden. Und wenn sie dann sich gut mit diesem Medium, mit diesem Gegenstand umgehen, das ist doch super. Das kann man nur 100-mal kann man das noch sagen, dass es schön, dass Leute das machen und dass es da keine Probleme gibt.
Ja.
Weil das Gegenteil, glaube ich, das gibt es überall. Das braucht
man. Das gibt es überall. Und also da haben wir natürlich auch in dem Fall so ein bisschen den Vorteil, wir sind eben ein kleinerer Betrieb, ja, in Anführungszeichen. Und es ist überschaubar, wer bei uns da ist. Wir haben im Moment so 500 rund aktive Besucher. man kennt sich da quasi persönlich. Also ich weiß von fast jedem Besucher, wie er heißt. Und da ist natürlich, entsteht auch irgendwie so eine Vertrauensbasis. Hätten wir jetzt 200 Leute am Tag, die raus und reingeschleust werden müssten, da wäre das nicht möglich und da würde sicherlich auch mal was wegkommen. Ja. Wobei wir jetzt auch die ganz, ganz großen Werte haben wir nicht in der Bibliothek. Wir haben ein paar etwas wertvollere Bücher, aber
ich finde
es jetzt nicht, es lädt nicht dazu ein, mal hier bei uns vorbeizukommen und was Tolles mitzunehmen. Nee, nee.
Gut, jedes Werk ist wertvoll. Es hat irgendein fantastischer Mensch geschrieben.
Das ist vollkommen richtig, ja, ja,
klar. Oh. Dieser Art, das ist.
Aber es gibt ja auch Ausgaben, also tatsächlich auch gerade bei sowas, Sammler suchen immer das Gleiche. Also ja. Ich habe gerade mit einem Sammler gesprochen, der hat uns besucht, der kam auch aus Deutschland und hat sich das Ganze mal angeschaut und er hatte seine Datenbank nicht mit, deswegen konnte er jetzt nicht gezielt schauen, was für Schätze wir so da hätten. Am Ende eines ganzen Tages meinte er dann, naja, er hat so 5 Sachen gefunden, die würde man so jetzt nicht so einfach bekommen. Aber im Grunde genommen, wer Science-Fiction oder Fantastik-Literatur sammelt, die Sammlungen sind anscheinend alle relativ deckungsgleich. Es gibt Dinge, die gibt es nicht mehr, kann man sich irgendwie nicht mehr beschaffen und den Rest hat jeder. Also ist es so irgendwie.
Ja, okay, gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, vielleicht ist das, ja, vielleicht ist die Blase, in der sich die Menschen die fantastische Literatur bevorzugen, doch etwas kleinerer, als man angenommen hat.
Ja, ich glaube fast schon. Also, weil es gibt da ja tatsächlich, also es gibt eine unglaubliche Auswahl, aber es ist noch eine überschaubare Auswahl.
Ja. Gibt es denn ein Autor, eine Autorin, eine schreibende Person, die du gerne mal bei euch hättest. Wenn jetzt, wie gesagt worden ist, kann kommen. Also wenn du kein Limit hättest, sagen wir es mal so.
Ah, ich verstehe. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, weil das ist so utopisch eigentlich. Wen hätte ich denn da gerne?
Ich weiß, fiese Frage.
Ja, ist echt eine fiese Frage. Die ersten, die mir einfallen, sind eh schon alle tot.
Ja gut, dann brauchst du...
Nein, jetzt lass mich mal überlegen. Nee, also gibt's denn sowas? Fällt mir jetzt gerade keiner ein. Kann okay. Ja überhaupt nicht sein.
Es soll nicht schlimm.
Also in Sachen Fachwissen mache ich hier schon nicht den allertollsten Eindruck heute. Ach. Aber nun ja, gut. Habe ich ja angedroht.
Alles gut, alles gut. Ich finde es so spannend einfach. Alles, was du so erzählst, das ist echt toll, weil es ist ja ein einzigartiges Projekt. Also ich habe, muss ich gesagt, davon noch nie gehört. Ich kenne nur Bibliotheken, die eher staatliche Hand sind, die eher anders sind, die eher viel breiter aufgestellt sind oder aber die so einen klaren wissenschaftlichen Fokus haben. Also eine medizinische Fakultät, die da irgendwie was Besonderes anbietet und da eine Bibliothek oder ähnliches hat. Aber in der fantastischen Literatur wüsste ich komme aus Hamburg, ich wüsste nicht, wo es sowas in Hamburg geben würde. Oder wo ist das überhaupt in Deutschland noch so speziell?
Ich kann dir sagen, wo es das in Deutschland noch gibt, in Wetzlar. Ah. Das ist in Hessen und in Wetzlar gibt es die fantastische Bibliothek und zwar gibt es die schon bedeutend länger als uns, seit den 80er Jahren und die sind lustigerweise auch in so einer Villa in der Innenstadt von Wetzlar und die haben, sagen wir mal, das Fünffache noch unseres Bestandes, weil es die eben auch schon seit Ewigkeiten gibt.
Ja.
Die wollte ich jetzt auch mal kurz erwähnt haben, weil die auch für den Herrn Mommers so ein bisschen eine Vorbildfunktion hatten. Also als der die Villa Fantastica gegründet hat, ist er tatsächlich nach Wetzlar gefahren, hat mit dem dortigen Bibliotheksleiter sich ausgetauscht, wie das da so alles gemacht wird und wie die eben die Katalogisierung machen und so weiter und so fort. Und genau, also nach deren Vorbild sind wir so ein bisschen gestaltet, wobei wir, wie gesagt, nicht so groß sind. Und auch, glaube ich, so ein bisschen einen anderen Anspruch haben. Wetzlar zum Beispiel kriegt auch sehr viel Förderung tatsächlich vom deutschen Staat. Dafür müssen die aber auch wahnsinnig viel machen. Die haben also zum Beispiel so Leseförderungsprogramme, wo dann Leute eben zu einkommensschwachen Familien gehen und vorlesen und solche Sachen. Das können wir natürlich gar nicht machen, weil wir da die Ressourcen nicht haben. Aber ja, also Fantastische Bibliothek Wetzlar, kannst du dir mal anschauen. Mhm. Also ich war da selber auch noch nie, weil das ist irgendwie auch eine Ecke, wo man nicht wirklich hinkommt, wenn man da keine Leute kennt.
Ja.
Aber die sind meines Wissens die einzigen im deutschsprachigen Raum mit dem gleichen oder einem ähnlichen Konzept wie wir.
Hm. Spannend. Ich habe es mir für mal aufgeschrieben, werde ich auf jeden Fall mal später mal recherchieren. Ja. Klingt interessant. Was ist denn dein Wunsch für die Villa Fantastica, also für eure Villa Fantastica?
Mein Wunsch ist, dass wir immer bekannter werden natürlich, dass wir auch tatsächlich irgendwann mal noch was interessanter, aber also, dass wir auch mal Lesungen von Autoren haben, die vielleicht viele kennen und nicht nur die Wiener Szene, dass wir die Besucherzahl, würde ich sagen, jetzt vielleicht nochmal verdoppeln, weil ich glaube, viel mehr ist vorläufig nicht drin. Und dann eben, dass die ganze Geschichte wirklich, wirklich weitergeht. Und da trage ich dann hoffentlich auch selber die Verantwortung eines Tages als Teil dieser Stiftung. Und eben, dass wir den Leuten auch in Jahrzehnten immer noch anbieten können, ihre Bücher für sie zu sammeln und zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Das wäre so mein Wunsch. Und wie gesagt, also ganz wichtig, dass uns möglichst jeder kennt. Und jeder, der uns kennt, kann das auch gerne weitergeben an jeden, den er kennt, von dem er weiß, dass er vielleicht sich interessiert für fantastische Literatur. Und damit ist uns, glaube ich, eh schon sehr geholfen. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut über deine Podcast-Einladung, weil ja, das, ich mache das ja heute zum ersten Mal. Aber irgendwie macht schon Spaß und glaube ich, hilft vielleicht auch ein bisschen, dass man uns besser kennenlernt.
Ja, also das ist wieder, wenn ich dazu was beitragen kann, dann fände ich das richtig, richtig schön. Also ich finde es super, was ihr macht. Ich finde, das ist eine tolle Sache, die Herr Mormos dann ins Leben gerufen hat, dass er da sein finanzielles bereitstellt. Ich finde es fantastisch, was du machst, dass du da so hintersteckst, dass du dich auch weiterbildest, wenn man das so nennen darf.
Ja, muss, ist so und muss sein und fühle ich mich auch verpflichtet zu und das macht ja auch Spaß insofern. Ja. Das ist keine wirkliche Pflicht. Ja.
Kommen wir noch zu zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Und zwar die eine Sache ist, das ist auch wieder so eine gemeine Frage, ist das, weil das ist, ja, ich weiß, es tut mir leid, das ist genauso so eine Frage wie, was ist dein Lieblingsbuch? Das ist für bibliophile Menschen, die mögen diese Frage nicht. Aber ich habe die Frage ein bisschen umgebastelt. Und zwar, wenn du jemanden nur ein einziges, ich habe in der ursprünglich in den Leitfragen, die ich mitgeschickt habe, ich ja von einem Science-Fiction-Buch habe ich geschrieben. Aber machen wir das Ganze ein bisschen größer. Und zwar, wenn du jemanden nur ein einziges Buch aus der Fantastik, also aus der Beschreibung von aus der spekulativen Fantastik empfehlen dürftest. Also um dieses Genre zu verstehen.
Ja.
Welches wäre es und warum?
Um das Genre zu verstehen.
Genau, also für Einsteiger, die vielleicht noch nie ein Sci-Fi, ein Fantasy-Buch, was auch immer gelesen haben.
Also für Einsteiger würde ich tatsächlich fast zu Douglas Adams greifen. Den kennt zwar eigentlich jeder schon, aber das ist ja auch nicht grundlos so.
Ja.
Also Per Anhalter durch die Galaxis eben, weil das ist so ein easy Einstieg und das ist eigentlich so ein fantasievolles Buch mit so vielen Elementen auch drin. Das sollte jeder einfach gelesen haben. Science Fiction, Fantasy hin oder her. Und wem das gefällt, der kommt auch ins Genre dann schneller rein. Da bin ich mir ganz sicher. So ging es mir jedenfalls so. Es war eins der wenigen Bücher, die ich schon kannte. Aber das hat bei mir immer so eine positive Konnotation des Genres hinterlassen, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja,
also ich habe dann immer gedacht, oh ja, Science Fiction, super. Schaue ich mir mal an, das Buch und so. Und, ja, also das ist ein super Einstieg. Der zweite Einstieg wäre natürlich Asimov.
Mhm. Oh, da bist du aber schon gleich gesprungen.
Ja, bei dem ist es halt ein bisschen schwieriger, weil er so wahnsinnig viel geschrieben hat und da ist nicht nur Gutes dabei.
Ja.
Aber ich würde da Die nackte Sonne empfehlen.
Ja, das schön.
Ist auch ein sehr schönes Buch von ihm. Meines Erachtens vielleicht das Beste und auch das Einsteigerfreundlichste, weil es relativ klare Weltenbeschreibung ist und es ist auch ist auch flüssig zu lesen, auf jeden Fall.
Ja, bei ein paar anderen Werken von ihm, da hat es ein bisschen länger gedauert eigentlich.
Ich habe Asimov auch gebraucht, ja, wie gesagt, also so die Robotergesetze, die sind ja voll wichtig, also wenn wir jetzt schon wieder beim Bezug zur Gegenwart sind,
ja.
Ja, das ist diskutabel und wichtig, das Buch. Aber reinlesen, es gibt Leichteres, ja, finde ich auch. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, ja.
Für diejenigen, die mit Asimov nichts anfangen können, aber vielleicht so einen Film vielleicht kennen. Es gab vor ein paar Jahren, weil ist der Film I, Robot rausgekommen.
Stimmt, ja, mit Will Smith war der, ne? Ja,
genau, großartiger Film. Ja. Und dieser Film hat so fundamental auf diesen Gesetzen der Robotik aufgebaut. Und also kann ich für alle da draußen, die vielleicht sich ein bisschen mit Sci-Fi irgendwie auseinandersetzen wollen, das ist Popcorn-Kino, aber mit einer bisschen mehr, um nachzudenken, auf jeden Fall auch.
Also voll richtig, und an Filme hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber vielleicht sollte man tatsächlich einfach mal mit ein paar Filmen anfangen.
Ja.
Weil es gibt da wirklich auch sehr viel.
Und oh ja.
Hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, durch die Verfilmungen ist ja auch eigentlich das Genre erst so richtig in die Popularität getreten in den letzten Jahren. Ja.
Ja, es gibt da auch so Schweres einfach, wo ich da auch schon mal gedacht habe, jetzt musst du nochmal Physik studieren, damit du die Filme allein verstehst. Also. Aber gut. Tatsächlich, mir fehlt jetzt noch eine Frage ein. Das kommt immer so. Wenn man jetzt im Gespräch ist, dann fallen einem noch 1000 weitere Fragen an. Aber eine Frage, die sich auch so ein bisschen mit spekulativ, mit Gegenwart, Zukunft, so ein bisschen all das beschäftigt, ist und zwar das Thema künstliche Intelligenz.
Ja.
So. Merkst du oder habt ihr irgendwie da eine Veränderung beobachtet, dass solche Werke euch angeboten werden, also die von Indie-AutorInnen kommen, die aber offensichtlich nicht von Menschen geschrieben worden sind?
Nee, also angeboten werden die uns, glaube ich, nicht. Also ich muss dazu sagen, angeboten wird uns ja sowieso nichts.
Wenn, dann gut,
wird
geschenkt.
Gespendet. Oder, also wir kriegen tatsächlich ab und zu mal von irgendeinem Autor völlig wahllos ein Buch geschickt per Post. Und ich schaue da immer kurz rein, ist mir bisher noch nichts KI-mäßiges aufgefallen. Aber das ist ein riesengroßes Thema im Moment unter den Autoren insbesondere auch. Da gibt es also hitzigste Diskussionen tatsächlich. Also klar ist natürlich, man lässt keine KI ein Buch schreiben. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber man kann natürlich auch sagen, naja, ich kann die KI ja mal drüber gucken lassen hier über die Stelle, wie man die vielleicht besser formulieren kann. Oder hier habe ich ein kleines Plotloch. Mal schauen, was die KI dazu sagt. Und ich glaube tatsächlich, sowas wird heutzutage schon gemacht. Darf aber niemals jemand zugeben, wenn er das macht, weil dann kriegt er einfach nur auf den Deckel von seinen Kollegen. Also, und es ist ja tatsächlich so, du musst heute unterschreiben, dass die KI nicht beteiligt ist an deinem Buch, wenn du irgendwie an einen Verlag herantrittst oder sowas. Du musst es jetzt auch unterschreiben für den österreichischen Fantastikpreis, von dem ich vorhin erzählt habe. Auch da musste man versichern, dass das Buch nicht von einer KI geschrieben oder mitgeschrieben wurde. Und es gibt da schon Kriterien, an denen man das auch erkennen kann. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das könnte, aber erfahrene Leser und KI-Kenner können das tatsächlich. Ich glaube deswegen, da gibt es im Moment zumindest auf dem Markt noch nicht wirklich viel. Ich würde nicht sagen nichts, aber sicherlich noch nicht besonders viel. Und ich glaube, das wird sich zumindest als reine Kunstform sicherlich auch nicht etablieren können. Aber man muss halt damit leben, dass es mittlerweile gute KIs gibt, dass man mit denen einiges machen kann. Und ja, ganz sperren, finde ich, sollte man sich da halt auch nicht. Man muss es halt besser machen als die KI, sagen wir es mal so.
Richtig. Und vielleicht, ich habe da schon mal mit ein, zwei Leuten auch schon drüber gesprochen, die haben auch gesagt, man kann es als Werkzeug sehen, so wie die Rechtschreibkorrektur in den Schreibprogrammen, die es schon seit es Computer eigentlich gibt, schon gibt. Ja. Und da hat ja auch noch nie jemand gesagt, nee, du musst jetzt erstmal vorher Germanistik studiert haben, damit du dann dein Buch schreiben darfst, weil wenn du dir da ein Komma setzt, dann ist das fatal. Das sagt ja auch keine Socke. Ja, auf der anderen Seite, Ich verstehe alle AutorInnen, ich verstehe alle kreativen Menschen, die wie ich in mit Blut, Schweiß und sonst was, ja, Moment, die das, warte mal, ich versuche den Satz nochmal umzudrehen, den es Blut und Schweiß gekostet hat, so rum, um ihre Fähigkeit zu erlernen, zu trainieren, zu verbessern, und dann macht es so ein technisches Programm, ohne dass sie gefragt worden sind mit deren Schaffens, mit deren, ja, mit deren Sachen, verstehe ich, dass sie da auch ziemlich, um es mal platt zu sagen, angepisst sind.
Ja, ja, total.
Und das sehe ich halt als Problem, und ich will halt auch nicht, dass ein, wenn ich irgendwie Autoren habe, wo ich weiß einfach, die haben mir, bedeuten mir persönlich etwas, weil die so fantastische Werke geschrieben haben, dass da jetzt ein KI-generiertes Buch auf den Markt geworfen sind, was in deren Stil verfasst ist, aber nicht von den Menschen kommt.
Genau, was man ja machen kann. Ne? Aber genau. Wie gesagt, ich glaube schon, dass man das dann irgendwie erkennt und dass das eben auch vorläufig noch kein Thema sein dürfte. Also wo ich das am ehesten noch sehe, ist halt wirklich so Groschenhefte, sagt ja. Man das heute noch so? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber
ich glaube, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, es kennen.
Ja, genau. Also bei solchen Dingen bietet sich meines Erachtens noch am ehesten an, weil das ja sowieso in Anführungszeichen nur weggelesen wird. Ja. Aber selbst da wäre mir jetzt noch nichts bekannt. Also ich meine, wir haben ja gerade bei den Heftromanen haben wir ja auch in unserem Sektor wahnsinnig viel da und alles. Und die viele, viele alte Reihen werden ja weiterhin veröffentlicht. Also Perry Rhodan gibt es ja immer noch. Und das sind auch alles richtige Schriftsteller. Also ja. Insofern, ich wüsste nicht, wo das jetzt schon Anwendung findet. Skeptisch bin ich eher bei Illustrationen im Moment. Auch die kann man ja angeblich erkennen. Aber also mir erscheint der Beruf des Grafikers deutlich gefährdeter als der Beruf des Autoren. Stand jetzt.
Ja, ich glaube, beides ist, also ja, entweder müssen die menschlichen, menschlichen Macher so rum, müssen noch mal eine Schippe drauflegen, um sich noch mal davon irgendwie abzuheben, oder es muss irgendwie einen gesellschaftlichen Konsens geben, dass man sagt, nein, das und das, da darf KI nur verwendet werden, wenn vorher das Wasserzeichen XYZ eingebracht worden ist, sodass man einfach sagen kann, ja, das ist eine fingiertes, genau, also
das ist halt im Moment, glaube ich, auch noch alles nicht hinreichend fixiert.
Nein.
Also da muss man einfach auch mal juristisch durchgreifen sozusagen und sagen, so ist es jetzt und anderes geht nicht. Und das wird auch passieren, glaube ich. Also, wie soll man dem sonst irgendwie Herr werden?
Ja. Geht ja nicht. Die Büchse der Pandora ist geöffnet.
Die Büchse ist offen, ja.
Ja. Genau. Georg, ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, und zwar ist eine persönliche Frage. Ja. Und zwar, du hast jetzt viel über deine Arbeit bei Villa Fantastica gesprochen und wie du da so ein bisschen hinzugekommen bist. Aber was machst du denn eigentlich so abseits von deiner Arbeit bei Villa Fantastica? Bist du jemand, der permanent nur liest, oder hast du auch ein anderes Leben abseits der Villa Fantastica?
Nee, also permanent lesen kann ich gar nicht mehr, weil durch das Alter, die Augen und so, also jetzt schon, es ist jetzt wie viel Uhr? 20.17 Uhr und ich könnte jetzt schon nicht mehr lesen, weil das Licht nicht mehr gut genug ist. Und also ich habe Familie, drei Kinder und Frau, und bin also, deswegen war ich auch vorher 10 Jahre lang Hausmann. Also ich habe tatsächlich eine ganze Weile lang gar nichts gemacht, außer hier irgendwie die Wohnung ein bisschen in Ordnung zu halten und zu kochen und solche Sachen. Und darüber hinaus bin ich eigentlich, also was mache ich gerne? Also ich treffe mich wahnsinnig gerne mit Freunden, was halt selten der Fall ist, weil die sind meistens in Deutschland und da kommt man auch nicht immer so einfach hin. Und ich trinke auch gerne mal ein paar Bier und unterhalte mich mit allen möglichen netten Leuten. Und ansonsten sitze ich auch viel am Bildschirm und ich bin noch Level-Programmierer für so ein kleines Spiel, was es auch schon seit Ewigkeiten gibt. Und ich versuche ab und zu mal noch ein bisschen Musik zu machen am Computer, was aber auch eher eingeschlafen ist in letzter Zeit. Und sehr spektakulär ist mein Privatleben nicht, aber ich bin ein glücklicher Mensch.
Schön. Aber auch vielseitig. Also das sind ja, was du gerade erzählt hast, ich finde, das sind sehr, sehr viele Sachen, viele Interessen, viele Hobbys, die du hast. Ich glaube, da gibt es draußen genügend Menschen, wo es noch halt weniger ist.
Ist halt alles so ein Autistenkram, ne?
Sehr, sehr schön. Das ist, finde ich, das müsstest du ja aufs T-Shirt einfach drücken. Alles Autistenkram. Genau. Nicht großartig. Sehr schön. Georg, wir kommen auch schon zum Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit. Es hat mir so viel Spaß bereitet. Du bist ein echt sehr sympathischer Mensch und deine Arbeit ist großartig. Und ich wünsche dir persönlich alles Glück und ich wünsche aber auch für die Villa Fantastica, dass es den Ruhm bekommt, den es auch verdient und dass es immer wächst, immer größer wird und dass man sagt, wenn man an fantastische Literatur denkt, dass man dann als allererstes an die Villa Fantastica denkt.
Ach, das wäre wirklich traumhaft. Tolles Schlusswort, Ben. Also hat mir auch total viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Und
gerne.
Ja, ich wünsche dir, dass du immer mehr Hörer findest. Und ich glaube, du hast auch wirklich viel zu sagen. Und du hast zumindest jetzt mal jemanden gewonnen, der sich deinen Podcast, das ist mein erster Podcast, ich betone das nochmal, mein Sohn wird begeistert sein.
Also, sehr schön
war's.
Ja, danke nochmal. Bis dann. Tschüss.
Jo, ciao, mach's gut.
Das war das Gespräch mit Georg von der Villa Fantastica. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Georg, dass er sich die Zeit für mich genommen hat, für uns genommen hat und mir Rede und Antwort gestanden hat. Was hast du denn jetzt mitgenommen davon? Wusstest du, dass es in Wien bzw. Österreich die Villa Fantastica gibt? Und warst du vielleicht schon mal dort? Lass doch mal das in den Kommentaren darüber diskutieren, darüber sprechen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, denn ich wusste es nicht. Ich habe bin auf die Villa Fantastica aufmerksam gemacht worden durch einen anderen Interviewpartner, durch den Gard, Gard Spielin, mit dem ich vor ein paar Wochen schon mal gesprochen habe. Habe ich mich sehr darüber gefreut, als er diesen Kontakt hergestellt hat. Also ein sehr spannendes Thema, mit dem sich Georg auseinandersetzt und was er da macht und ja, finde ich richtig cool. Wenn ich das nächste Mal auf jeden Fall in Österreich bin, dann werde ich der Villa Fantastica definitiv einen Besuch abstatten. Und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir beide hören uns, wenn du magst, morgen wieder. Und ja, hab noch einen schönen Tag. Vielleicht nur eine kurze Info. Es kann sein, dass die morgige Folge später als gewöhnlich rauskommt. Das hängt so von so ein paar Sachen ab, die ich aktuell noch nicht planen kann. Also wunder dich nicht, wenn die Folge etwas später erscheint. Bis dann. Ciao.